arbeitswissenschaftlich innovativ.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 6 in dieser zweiten Staffel. Heute geht's unter dem Überthema Arbeits- und Gesundheitsschutz um dessen zweiten Teil, nämlich den Gesundheitsschutz. Und da zum Zeitpunkt der Aufnahme wir im Januar 2021 sind, ist, glaube ich, mal angebracht, dass wir mal darüber sprechen, wie denn eigentlich so aus Perspektive Arbeits- und Gesundheitsschutz die aktuellen Diskussionen über Homeoffice-Pflicht und verschiedene Gesetze zum Schutz der Mitbürger und Mitarbeiterinnen denn eigentlich zu betrachten sind. Disclaimer vorab, wir sind hier Arbeitswissenschaftler und keine Juristen. Aber der Arbeits- und Gesundheitsschutz, der hat es natürlich rechtlich so ein bisschen in sich. Da möchte ich zuerst mal nochmal darauf hinweisen, üblicherweise gibt es ja im Arbeitsschutz eine Rechtshierarchie. Und das bedeutet vor allem, dass wir zwei Säulen haben, einerseits die Europäische Union und andererseits die Bundesrepublik Deutschland. Die Europäische Union wirkt natürlich durch Verordnungen und Rahmenrichtlinien und Einzelrichtlinien auf Deutschland ein. Im Umgang jetzt mit Covid-19 oder der Corona-Pandemie, ich werde das abwechselnd verwenden, hat das jetzt allerdings keine großen Auswirkungen gehabt bisher. Höchstens vielleicht, wenn es um die Impfstoffbestellung geht. Aber darum geht es uns gerade nicht. So, also wir sind im Raum Deutschland. Dort ist für den Arbeits- und Gesundheitsschutz typischerweise das Bundesministerium für Arbeits- und Soziales zuständig und natürlich die Arbeitsschutzbehörden der Bundesländer. Dann gibt es noch die zweite Säule, das ist die Selbstverwaltung, also die Berufsgenossenschaften und die Unfallkassen. Wenn Sie ein ganz kleines Wissen schon haben zum Arbeitsschutz, dann wissen Sie schon, dass wir in Deutschland diese beiden Säulen haben. Aber auch die zweite Säule fällt im Moment gerade wenigstens weg. Und was gucken wir uns jetzt an? Naja, wir schauen uns jetzt mal an, wie denn diese Kaskade von Gesetz, Verordnung und dann eben untergesetzliches Regelwerk sich eigentlich auf den Alltag von Mitarbeiterinnen und Bürgerinnen so ein bisschen auswirken. Und weil es immer am besten ist, wenn man darüber spricht, wo man sich selber befindet, weil man dann keinerlei Geheimnisse verraten kann, die man möglicherweise abklären müsste, dachte ich, ich erkläre Ihnen auch gleich mal, wie sowas eigentlich an einer Uni aussieht. Ja, was hat eigentlich Covid-19 mit den Mitarbeiterinnen und den Studierenden gemacht, wenn man das tatsächlich mal anguckt, aus einer Arbeitsschutzperspektive? Also zuerst mal, und da kann ich jetzt tatsächlich nur empfehlen, dass Sie sich das mal anschauen, wurde auf einmal im Frühjahr des inzwischen letzten Jahres ein Gesetz relevant, von dem, glaube ich, viele von uns, selbst diejenigen, die sich mit Arbeitsschutz beschäftigt haben, noch nicht so intensiven Kontakt hatten. Und das ist natürlich das Infektionsschutzgesetz. Da wurde zuerst der Paragraph 32 angewendet, um den damaligen Lockdown anzuordnen, um das jetzt wieder sehr vereinfacht auszudrücken. Disclaimer nochmal, hier ist keine juristische Beratung. So, der 32 hat vereinfacht gesagt, dass die Regierung Grundrechte einschränken darf und das ist ja das, was damals auch passiert ist. Also zum Beispiel ist ja die Freizügigkeit eingeschränkt worden. So, seit November 2020 gibt es einen neuen Paragraph 28a, der speziell zu Covid verabschiedet worden ist. Und den würde ich tatsächlich mal zur Lektüre empfehlen, denn der ist jetzt sehr detailliert darin, was denn eigentlich eingeschränkt werden darf. Also welche der Maßnahmen, auch ein Wort, das wir vorher, glaube ich, noch nicht so verwendet haben im Arbeitsschutz, welche der Maßnahmen sind denn eigentlich mit unserer Verfassung und den darin geschützten Grundrechten vereinbar und in welchen Maßen? Also das ist die Ebene 1, das ist die Gesetzesebene, die an der Stelle relevant ist. Und da ist es jetzt eben spannend, weil es da nicht automatisch um das Arbeitsschutzgesetz geht oder das Arbeitssicherheitsgesetz, sondern jetzt dieses Infektionsschutzgesetz da noch reinspielt, von dem, wie gesagt, selbst die Fachkräfte für Arbeitssicherheit sich bisher, glaube ich, wenig betroffen gefühlt haben. Glücklicherweise, wie wir inzwischen wissen. So, jetzt waren wir also auf der obersten Ebene und haben gesagt, okay, also da war jetzt auf einmal die Regierung für was zuständig, ermächtigt durch das Parlament. Und dann geht es natürlich runter auf die Landesebene. Ne? Und da werden dann das Ganze aktualisiert in Verordnungen. Also im Moment befinden wir uns hier in Sachsen mit der aktuellen Corona-Schutzverordnung in einer, die ist gültig vom 11.01. bis zum momentan eben 5.2. Ja? Da wird dann detailliert, was gilt denn eigentlich für Sachsen. Ja? Also momentan gibt es die Diskussion, mit wie vielen Menschen man sich treffen darf. Es gibt keine Diskussion, die Verordnung regelt, mit wie vielen Menschen man sich treffen darf, aus welchem Anlass, wen man besuchen darf überhaupt, aus welchem Anlass und wie weit man sich von seinem Wohnort respektive der Stadt, in der man wohnt, entfernen darf. Um einfach nur so ein paar Beispiele zu geben. Ich hoffe, dass das sehr bald einen kleinen historischen Charakter hat, was wir hier gerade miteinander diskutieren. So, und dann geht es von der Ebene des Landes natürlich noch runter auf die Kommune. Da ist im Zusammenhang mit Covid sehr relevant geworden die Inzidenzzahlen, sodass die Kommunen dann regeln können, um halt auch ihre Gesundheitsämter, die ja in den Kommunen angebunden sind, entsprechend zu schützen vor Überlastung und damit die Bürgerinnen zu schützen, können die Kommunen entsprechende Inzidenzzahlen weitere strengere Auflagen erlassen. So, also so sind wir jetzt mal die Kaskade lang gegangen und haben uns mal die Rechtshierarchie angeguckt und haben dabei festgestellt, naja, da liegt ein anderes Gesetz zugrunde, als wir so gewohnt sind. Aber der Prozess an sich, Bund, Land, Kommune, den kennen wir. So, und jetzt kommen wir eben auf die Ebene, die ein bisschen anders ist und wo ich eben Ihnen gerne den Fall Universität mal vorstellen möchte. Jetzt kommen wir nämlich auf die Ebene des einzelnen Unternehmens oder der Verwaltung oder eben der Organisation Universität in diesem Fall als Beispiel. Die Uni ist deswegen sehr interessant, weil sie sich teilen lässt in zwei zu schützende Gruppen. Das sind natürlich einerseits Sie, ja, das sind die Studierenden. Wir sind eine Lehrinstitution an einer Universität. Und andererseits haben wir aber natürlich, zweiter Teil, auch Mitarbeiterinnen an der Universität, die ebenfalls geschützt werden müssen. Von denen gibt es dann noch unterschiedliche Typen, also Verwaltungsangestellte, das sind die Menschen, die zum Beispiel in den Prüfungsämtern arbeiten, technische Mitarbeiter, das sind diejenigen, die zum Beispiel sicherstellen, dass unsere Labore funktionieren, und die wissenschaftlichen Mitarbeiter, das sind diejenigen, die in den Forschungsprojekten primär mitarbeiten und zum Teil natürlich auch Lehre machen. Ja, und dann gibt es noch die Profs, die sind auch noch da, die summieren wir unter den wissenschaftlichen Mitarbeitern. Bevor wir uns aber jetzt die Universität anschauen mit ihren Mitarbeiterinnen, diskutiere ich Ihnen erstmal kurz die Lehrinstitution an und berichte, wie das an der TU Chemnitz betrachtet worden ist. Also es ist natürlich unsere Aufgabe als Universität, unsere Studierenden zu bilden. Das ist ja logisch, ne? Deswegen sind sie ja hier. Interessanterweise gibt es allerdings, genauso wie für die Schulen, für die Hochschulen, keine Regelungen für digitalen Unterricht oder digitale Prüfungen. Wiederum, die Juristen, die drehen sich jetzt gerade mit Entsetzen von mir, aber wir lassen das jetzt mal so einfach stehen. Sodass als Universität man vor der Frage stellt, dass man natürlich die Studierenden gesundheitlich schützen möchte und sie keinem Risiko aussetzen möchte. Das ist der Grund, warum die TU Chemnitz frühzeitig und vollständig, also nahezu vollständig, ist einfacher, auf digitalen Unterricht umgestellt hat. Das ist auch der Grund, warum wir jetzt im Wintersemester komplett digital prüfen werden. Auch wenn wir, das sei mir am Rande erlaubt, an einigen Stellen einfach wirklich überhaupt noch nicht wissen, wie wir diese Prüfungen abhalten sollen. Aber wir werden das schon noch rausfinden. So, das ist also jetzt mal der scheinbar einfachere Teil. Wir müssen unsere Studierenden schützen, also digitalisieren wir die Lehre und irgendwie kriegen die Professorinnen das dann schon hin. Jetzt sind sie natürlich aber inzwischen schon arbeitswissenschaftlich vorgebildet und sie wissen, dass das nur die halbe Miete ist, denn damit können wir sie physisch gesundheitlich schützen. Wir haben aber natürlich mit den digitalisierten Kontakt- und Lehrmethoden, die wir nutzen, fast keine Möglichkeit, ihre psychische Gesundheit zu schützen. Das muss man einfach so festhalten, insbesondere angesichts dessen, was im Moment in der Presse stark als Corona-Müdigkeit diskutiert wird. Da schaut natürlich eine Arbeitswissenschaftlerin, die um psychologische Belastungen weiß, mit großer Sorge drauf. Aber das ist einfach ein Abwägen, wo man an der Stelle dann sagen muss, gut, es ist wichtiger, den Infektionsschutz zu betreiben. Also das war jetzt also der scheinbar einfachere Teil. Wir halten Sie alle, unsere Studierenden, gesund und nehmen in Kauf, dass wir potenziell psychische Belastungen erhöhen. Nun habe ich schon gesagt, dass wir bei einigen Prüfungen als Professorinnen noch gar nicht sicher sind, wie wir das digital machen können. Es gibt aber halt auch ein paar Teile der Ausbildung, die unfasslich schwierig sind, digital abzubilden. Also wenn es zum Beispiel um die Laborausbildung geht, kann ich halt am Bildschirm zu Hause schwierig machen, ne? Oder nehmen wir was, wo mehrere Schwierigkeiten zusammenkommen. Also nehmen Sie an, Sie sind eine Studentin im Lehramt und Sie hätten jetzt gerade Ihr Referendariat angetreten. Kann man Ihnen das jetzt zumuten, dass Sie das tatsächlich in der Schule tun? Ist, wenn Sie das dann digital machen, weil Sie dann große Anteile digitalen Unterrichts leisten müssen während Ihres Referendariats, ist das dann vergleichbar mit dem Referendariat, das Ihr Studierendenkollege im letzten Jahr, Anführungszeichen auf und zu, also in 2019 ist das letzte Jahr in diesem Fall, Anführungszeichen auf und zu, ganz normal abgeleistet hat. Es ist also sehr schwierig, auch wenn man zuerst mal sehr leicht sagt, okay, ja, wir müssen die Studierenden schützen, wir haben die digitale Infrastruktur, wir kriegen das schon irgendwie hin. Es ist ein technisches Problem. Ja, es ist ein technisches Problem. Es ist auch ein pädagogisch-didaktisches Problem. Damit haben Sie alle viel mehr und viel vielfältigere Erfahrung gesammelt als wir Lehrpersonen, weil Sie ja verschiedenste Modelle gesehen haben, wie Sie eigentlich sicher geschützt unterrichtet werden. Es gibt aber halt natürlich das Problem der psychischen Belastung und es gibt Teile in Ausbildung und Prüfung, die in Präsenz stattfinden müssten und wo herauszufinden sein wird in der Zukunft, wie wir das denn eigentlich dann vergleichen, benoten, bewerten, wiederholen, das wissen wir einfach noch nicht. So, damit machen wir jetzt mal einen Haken ran und sagen, okay, das war jetzt mal die Uni als Lehrinstitution. Der zweite Teil ist aber natürlich die Universität mit ihren verschiedenen Typen Mitarbeiterinnen, die ich Ihnen vorher schon skizziert habe. Da möchte ich Ihnen mal kurz berichten, wie denn das so vor sich gegangen ist. Also was bei uns passiert ist, wir sind im Frühjahr ja in den Lockdown gegangen. Wenn Sie das nochmal kurz hören wollen, dann gehen Sie zur allerersten Folge dieses Podcasts, in dem ich das nochmal kurz schildere, wie es uns denn damals so ging als Professur. Und das war der damalige Not- oder Stand-by-Betrieb. Das bedeutete, dass pro Universitätseinheit, das sind die sogenannten Professuren eben, nur ein Kernteam rein durfte. Es hieß also, Professorinnen durften rein und zum Beispiel Leute, die sichergestellt haben, dass die Labore in der Zeit nicht zusammenbrechen, laufende Versuche abgebrochen werden müssen und ähnliche Dinge. Sonst war aber niemand an der Uni, es war also zu. So. Und seither ist eine zunehmende, jetzt auch wieder abnehmende Öffnung vorgenommen worden, um die Mitarbeiterinnen zu schützen. Und das ist hochinteressant, weil wenn man sich überlegt, wie eine Universität organisiert wird, dann wird das geregelt vom Hochschulgesetz. Und da können Sie sich ja wahrscheinlich vorstellen, dass das nicht gerade spezialisiert ist auf Pandemiefälle. Das heißt, wie eigentlich sowas läuft, weiß kein Mensch so richtig, ja, weil es einfach nirgendwo steht und wir halt auch keinerlei Erfahrung hatten. Also jetzt haben wir dann welche, wir hoffen, dass wir sie nie wieder brauchen. Nun ist es tatsächlich so, dass Sie an einer Universität wie auch an einem Unternehmen natürlich ein Büro für Arbeitssicherheit und Umweltschutz haben. Ja, und Sie haben auch Fachkräfte für Arbeitssicherheit. Und Sie sind natürlich ebenfalls als Universität wie ein ganz normales Unternehmen dem Arbeitssicherheitsgesetz verpflichtet. Sie haben dementsprechend Personen, die dafür zuständig sind. Und Sie sind dem Arbeitsschutz verpflichtet. Und an der TU Chemnitz ist es dann so gelaufen, dass ein Krisenstab gegründet wurde aus dem Rektorat, dem Kanzler, dann Vertreter von Mitarbeitern und das eben sowohl für die in Anführungszeichen normalen Mitarbeiter als auch für die Nachwuchswissenschaftlerinnen, also das sind die jüngeren Personen, die am Promovieren sind und eine Person, die Studierenden vertritt, dann ist jemand vom Rechenzentrum dabei, die Leiterin des Büros für Arbeitssicherheit und Umweltschutz, das wundert uns ja nun überhaupt nicht, wir sind ja vorgebildet, und dann noch die Person, die eben zuständig ist im Büro als Ansprechpartnerin zum Thema Coronavirus. Und die Entscheidungen, die zu treffen sind an der Universität, wurden eben von diesen Personen dann zusammen getroffen. So. Nun werden also von diesen Personen Rahmenentscheide getroffen, wie zum Beispiel, welcher Anteil der Belegschaft darf denn im Moment gerade an der Universität sein? Die werden dann kommuniziert durch die offenen Briefe. wenn Sie das mal in großer Breite interessiert oder Sie das auch mal nachlesen wollen. Ich glaube, wir sind im Moment, wenn ich mich richtig entsinne, bei dem offenen Brief Nummer 13, der im Moment gerade auf der Höhe der zweiten Welle eine 25-prozentige Belegschaft festlegt. Ja? Dann wird zum Beispiel durch diesen Krisenstab auch festgelegt, ob man ein Hygienekonzept braucht und was denn da so drin zu stehen hat. Ne? Das dann natürlich wiederum differenziert werden muss durch die einzelnen Einheiten. Über die reden wir dann gleich. Ja? Wir sind gerade noch auf der Ebene, was denn so ein Krisenstab festlegt und welche Rahmenentscheide denn für die Universität einheitlich getroffen werden müssen. Was tut die Uni natürlich noch in dieser Situation? Sie versucht, Wissen aufzubauen. Ich denke, das ist einigermaßen logisch. Sie wissen ja schon, dass die Beschäftigten, die der Arbeitssicherheit und der Gesundheitssicherheit dienten, Maßnahmen zu unterstützen haben. Das ist ja eine Grundlage für den innerbetrieblichen Arbeitsschutz. Und so gilt das natürlich auch, wenn es um so einen Gesundheitsschutz in einer Pandemie geht. Ich muss ja zusehen, dass die Menschen Wissen haben, die sich an diesem Ort bewegen. Ansonsten können sie sich ja überhaupt nicht richtig verhalten. Und dazu wurde mit der Zeit, inzwischen sind die sehr umfänglich, die Corona-FAQs der TU aufgebaut. So, und dann hat noch was stattgefunden, das ist natürlich wichtig, aber in mehr Hintergrundmusik, aber ohne das wäre es nicht gegangen, ist es natürlich Technik ausgebaut worden. Ansonsten hätten wir im Moment alle Schwierigkeiten, zum Beispiel mit den Big Blue Button Meetings, ja, weil wir einfach gar nicht die Serverkraft hätten. So, also das ist jetzt die Ebene Universität, da kommen so Rahmenentscheidungen, die dann für die ganze Uni gültig sind, die aber natürlich noch etwas unkonkret sind an vielen Stellen. Also wenn jetzt zum Beispiel in dem Hygienekonzept steht, naja, Sie müssen, also jeder Bereich hat ein Hygienekonzept zu erstellen und selbiges durchzuführen. Dann ist es zum Beispiel jetzt bei mir in der Professur so, dass wir historisch bedingt in zwei Gebäuden sitzen. Die haben unterschiedliche Treppenaufgänge, die haben unterschiedlich breite Flure und die Büros sind sehr unterschiedlich groß, unterschiedliche Zugänge. So, und damit kommen wir jetzt dazu, wer denn dann eigentlich tatsächlich am Ende des Tages diese Arbeitsschutzmaßnahmen zur Verhütung von Gesundheitsgefahren dann tatsächlich auch durchführt. Es gibt an einer Universität zwischen dem Rektorat und der einzelnen Professur noch die sogenannten Fakultäten, also zum Beispiel der Maschinenbau oder die Informatik, in denen halt Professuren eines Fachs zusammengefasst werden. Das ist ein organisationales, aber nicht ein weisungsberechtigtes Gremium, das da hat. Da drin stimmt man sich ab und redet über gemeinsame Dinge und versucht zum Beispiel vereinigt sich auf Promotionsordnungen zum Beispiel. Das ist was eine Fakultät tut. Die operative Arbeit, also das Einwerben von Drittmitteln, mit denen man dann Stellen finanzieren kann, auf denen Menschen promovieren können, oder auch die Lehre, die findet auf Ebene der Professuren statt. So. Vereinfacht gesagt könnte man jetzt sagen, das ist der direkte Bereich, ja, und das Rektorat sei der indirekte Bereich, dann sind wir wieder in unserem arbeitswissenschaftlichen Wording drin und verstehen uns wieder. Nun ist es so, dass der direkte Bereich an einer Universität historisch und gewollt, das ist die sogenannte Freiheit von Forschung und Lehre, eine hohe gestalterische Unabhängigkeit hat. Ja, das ist so gewünscht und das bedeutet natürlich jetzt, dass sie aber auch auf Ebene des Lehrstuhls relativ individuell herausfinden, wie sie jetzt zum Beispiel die Hygienekonzepte umsetzen. Also da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Die eine Variante ist das Extrem. Ich schicke alle meine Menschen ins Homeoffice und kommt einfach kein Nerv mehr rein in die Professur und das Thema ist solcher Art geregelt. Und das andere ist, ich stelle ein Hygienekonzept auf, lasse mir das vom Krisenstab freigeben und lasse einfach so viele Personen als möglich an der Professur sein. Mache zum Beispiel im Sommer auch Präsenzlehre, wo es denn irgendwie ging, und führe alle Studien einfach live und in Farbe durch, nur, in Anführungszeichen nur, denn wir wissen alle, wie einschneidend das waren, eben unter Beachtung von Abstandsregeln und natürlich Desinfektion und Masken und allem, was da sonst dazugehört hat. Also und zwischen diesem Spektrum bewegt sich nicht nur jedes Unternehmen da draußen, sondern in der Tat jede Professur an einer Universität. Das ist der Grund, warum das so interessant ist und ich dachte, dass es für Sie auch mal spannend ist zu hören, wie vielfältig etwas ist, was von außen so ein bisschen einheitlich aussieht. Ja, denn es ist die TU Chemnitz, aber in der Umsetzung ist sie eben sehr individuell. So, wie hat es jetzt an meinem Lehrstuhl ausgesehen? Denn darüber kann ich Ihnen natürlich im besten Detail berichten. Bei uns war das in der Tat so, dass wir mit als das allererste einen Belegungsplan gemacht haben. Und inzwischen habe ich einen Head of Rooms. Wir brauchen das bei mir an der Professur, dass wir ein bisschen lächeln können. Ansonsten wird das alles zu schwer und zu anstrengend. Denn als ich damals den Belegungsplan fertig hatte, wir sind irgendwie, glaube ich, April 2020, und dann dachte ich, das sei es gewesen. Und ich habe jetzt Variante 11 auf meinem Laptop. Denn natürlich haben wir den Belegungsplan ständig neu verändert. Dahingehend zum Beispiel, dass wir bei mir an der Professur inzwischen alle Personen mit einem Schichtmodell in Einzelbüros verfrachtet haben. Wir haben eine eigene Software gefunden, die für uns die Buchung macht und damit natürlich auch gleich sicherstellt, dass nicht zu viele Menschen da sind und die Nachverfolgung eben absichert. Das heißt, wir wissen jederzeit, wer wann da war, und wir können auch auf einen Blick sehen, ob zu viele Menschen gerade da wären, und dann kann man sich nicht mehr einbuchen. Das ist aber was, also wir können natürlich als Arbeitswissenschaftler Schichtplanung, und wir wussten auch grob, wonach wir suchen, aber das war eben unsere Lösung, und die haben wir dann so aufgebaut. Und haben sie halt jeweils angepasst, und ich kann Ihnen sagen, es ist durchaus amüsant, wenn sie dann anfangen zu sortieren, in welchem Labor jetzt gerade wo wer sitzt und in welchem Labor man denn jetzt eigentlich noch Versuche machen kann und wie wir jetzt dann die Hiwis, die gerade im Moment in einer Studie beschäftigt sind, geeigneterweise zum Arbeiten dann woanders hinsetzen. Aber das sind alles Dinge, die jetzt einfach stattgefunden haben und wo natürlich auch sehr ausgeprägt Prozesse verändert worden sind, die wir für Standard und normal gehalten haben. Ganz, ganz kleines Beispiel an dieser Stelle ist, Sie haben als Professorin eine sogenannte Unterschriftenmappe, wo alles reinkommt, was zu unterschreiben ist. Also zum Beispiel die Stundenzettel unserer Hilfskräfte oder die Notenmeldungen, um zwei ganz einfache Sachen zu sagen. Und das hat natürlich bisher auf Papier stattgefunden. Und da musste jetzt erstmal überlegt werden, naja, wie kriegen wir denn das eigentlich digital hin, weil es ist ja vollkommen unsinnig, dass irgendjemand für so einen Zettel dann in die Professur kommt und die dann alle zum Beispiel im Sekretariat reinkommen. Das wäre ja ein viel zu großes Risiko für die Sekretärin. Also müssen wir das unbedingt umgehen. Also ist die Überlegung, wie können wir denn diesen Prozess digitalisieren, sodass er trotzdem noch sicher ist. Ja, das sind Kleinigkeiten, aber da denkt man dann eben darüber nach, weil auf einmal halt jeder Kontakt im Büro ein potenzielles Risiko darstellt. Dann haben wir es zum Beispiel so gemacht, dass wir Hygienekonzepte pro Raum erstellt haben und haben gesagt, okay, die verschiedenen Studien, die bei uns anstehen werden, die haben ähnliche Charakteristika. Also wir wussten zum Beispiel, es werden einige Personen an Studien teilnehmen, wo es um 3D-Brillen geht und um Interaktionsprozesse im virtuellen Raum. Und da haben wir durchaus ähnliches Equipment, das wir brauchen, und auch ähnliche Problematik. Also Leute müssen ähnlich intensiv eingewiesen werden, müssen Objekte berühren zum Beispiel. Oder haben zumindest halt, um bei dem einfachen Beispiel zu bleiben, die Brille auf der Nase. Ja? Also gibt es gewisse Dinge, die immer desinfiziert werden müssen, ausgetauscht werden müssen. Und diese Studien haben wir dann alle in einen Raum geplant und haben dann dafür ein Hygienekonzept geschrieben. Das ist dann einigermaßen einfacher. Während zum Beispiel die anderen Studien, wo es dann um Interaktionsprozesse mit Rechnern ging, da haben sie zum Beispiel nichts direkt am Körper, sondern fassen nur Dinge mit der Hand an, die haben wir in einem anderen Raum geplant. Also das war also unser Herangehen an das Hygienekonzept. Wir haben dann auch für beide Häuser, eben aufgrund der unterschiedlichen baulichen Geschichte, so ein Wegesystem aufgemalt auf dem Boden. Sie haben es vorher bei dem Head of Rooms schon gehört. Die sind in leuchtend gelb und haben dann auch noch ein paar Fußtapper zwischendrin, damit das Ganze auch nicht gar so depressiv aussieht. Das ist schon schlimm genug, wenn man da reinkommt und es ist niemand da. Das ist man an einer Universität halt nicht gewöhnt. Ja, normalerweise laufen da viele fröhlich schnatternde Menschen durch die Gegend, und das hat jetzt schon eher sehr stille Atmosphäre da drin, und dann wollten wir es wenigstens ein bisschen leuchtend haben. Also das sind zum Beispiel Dinge, die jetzt bei uns stattgefunden haben, wo wir diese Regeln erlassen haben. Und ich habe das für meine Mannschaft dann auch so geklärt, dass es bei uns gibt das ABH-Rundschreiben. Also das ist ein bisschen in Analogie natürlich mit den offenen Briefen des Rektors, in dem ich halt eine Übersetzung vorgenommen habe. Ich habe gesagt, schauen Sie, das sind die Rahmenrichtlinien. Für uns sehen die so aus. Ja. Das bedeutet, wenn es da, Sie haben im Rundschreiben gelesen, wir haben ab nächster Woche alle Homeoffice letztes Frühjahr. Das bedeutet, Sie holen jetzt bitte bis am Freitag Ihr gesamtes Zeug ab. Gesamtes Zeug umfasst im Fall der AWI Ihre Unterlagen, die Sie brauchen und mit denen Sie bitte ordentlich umgehen. Ja, denn Sie wissen ja ganz genau, als Arbeitswissenschaftler, was bei mobiler Arbeit eigentlich so verlangt werden würde zum Umgang mit Unterlagen und ähnlichen Dingen. Und Sie nehmen Ihre Laptops natürlich mit und Sie nehmen Ihre mobilen Endgeräte, also Mäuse und Tastaturen und weiß der Kuckuck, was Sie da alles noch haben, nehmen Sie jetzt einfach mal mit. Weil sowas steht natürlich nicht in den Leitlinien, die vom Rektorat kommen, sondern da steht drin, das ist auch angemessen von der Ebene her, gehen Sie bitte ins Homeoffice. Und wie das dann konkret aussieht, das habe ich dann für meine Leute halt entsprechend übersetzt. Jetzt dachte ich, wir machen zum Abschluss mal das nochmal ganz konkret an einer Person. Also wir tun jetzt mal so, wir haben jetzt also eine Mitarbeiterin bei mir, eine Gretchen Müller. Die lassen wir jetzt mal IT-Beauftragte sein. Ja, die wohnt 17 Kilometer von der Uni entfernt im Erzgebirge, also in einem Hochinzidenzgebiet. Und die leitet jetzt eine Studie zu eben diesen Interaktionsstrategien in VR, wo wir es vorher davon hatten. So, und bei ihr ist es jetzt tatsächlich so, dass diese Person, weil sie eben die IT-Beauftragte ist, also sie ist jetzt diejenige, die dafür sorgt, dass alle unsere Server funktionieren und die Mannschaft arbeitsfähig ist, diese Person hat dann die ganze Zeit seit dem allerersten Lockdown Zugang gehabt zur Universität und konnte da arbeiten. Bedeutet auch, dass jederzeit ein Platz in der maximalen Anzahl, die wir an Personen da hatten, immer schon mal belegt war. Ja? Und auch eine Person, die Frau Müller, darf sich dann nämlich aussuchen, wann sie da ist, weil sie halt einfach für uns die systemrelevanteste Person ist. Dementsprechend muss man dann auch schichtmäßig gucken, wie es denn dann belegt ist, dieses Büro. So, dann haben wir im Moment eben diese Besonderheit, dass Frau Müller aus dem Erzgebirge nach Chemnitz fahren darf, obwohl das 17 Kilometer sind, weil sie sich geschäftlich bewegt. Sie dürfte aber nicht zum Beispiel jetzt im Moment gerade spazieren gehen rund um die Universität. Ja? Das ist also nur, damit man es auch sieht, wie sich dann die verschiedenen Regelungen überschneiden. Also das weit unter gesetzliche Regelungswerk, wo die Professorin sagt, sie können jetzt reinkommen und da arbeiten, weil das ist relevant und sie müssen das vor Ort tun, wird dann natürlich überlagert von der Verordnung des Landes, das sagt, naja, aber also privat darfst du dich nur 15 Kilometer bewegen. Ja, also da treffen die dann aufeinander. So, und da diese Person jetzt noch eine Studie leitet, hat sie natürlich noch dazu erhöhten Umgang mit Probanden und Personen und hat deswegen das allererste Interaktionskonzept, das allererste Hygienekonzept schon mitgeschrieben und hat auch die im Laufe der Zeit dann entsprechend den Vorgaben, die ja sowohl auf Landesebene als auch auf Seite der TU angepasst wurden, dann entsprechend angepasst, sodass sie die jeweils den Anforderungen entsprochen haben. Also wir haben also hier eine Person, in der kumuliert, was denn so alles an verschiedenen Regelungen zutrifft und das alles auf einmal. Eine kleine Fußnote möchte ich da noch anschließen. Wir haben noch dazu ja an der Professur ein Team, die Sicherheitsprüfungen, Gefährdungsbeurteilungen durchführen an einigen sächsischen Schulen. Und das bedeutet, dass Personen, die als Mitarbeiterinnen der TU Chemnitz und Bürgerinnen des Landes Sachsen erfasst werden von diesen Regelungen, Verordnungen wie untergesetzlichen Regelungen, auf der anderen Seite gleichzeitig dafür zuständig sind, dass die gesetzlichen Regelungen, die Verordnungen und all die untergesetzlichen Regelungen eingehalten werden an anderer Stelle. Aber so ist das manchmal. Und so klar wie im Moment hat man das, glaube ich, noch nie gespürt, wie hoch die Bedeutung des Gesundheitsschutzes im Bereich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes ist. Und damit möchte ich heute auch schlicht und einfach schließen mit: Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund.
Ich bin Angelika Bullinger-Hoffmann. Bis zum nächsten Mal bei Arbeitswissenschaftlich Innovativ.